Wenn Sie den heutigen Predigttext mitlesen möchten, dann dürfen Sie im Gesangbuch im violetten Teil die Nummer 727 aufschlagen. 727, der Psalm 51. Dieser Psalm 51 ist der Predigttext dieses Jahr für Aschermittwoch. Da wir am Aschermittwoch aber eigentlich nie Gottesdienste haben, habe ich diesen Text ausgewählt, der ja als Auftakt, sozusagen Auftakt bildet zur Passionszeit. Und ich lese ihn einmal vor. Sie werden merken, vereinzelt fehlen Verse im Gesangbuch. Das sind ja immer so ein bisschen gekürzte Psalmen in der Regel. Aber die meisten Verse sind da. Zunächst mal die Überschrift, die fehlt im Gesangbuch. Ein Psalm Davids vorzusingen. Als der Prophet Nathan zu David kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Jetzt geht das Gebet los. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Jetzt kommt ein Vers, der im Gesangbuch fehlt. Siehe, ich bin als Sünder geboren, und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Und nochmal ein Vers, der fehlt. Entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ja, lassen Sie uns ein bisschen in diesen Text eintauchen. Für eine Predigt ist es natürlich zu viel, aber so ein wenig. Dieser Text am Aschermittwoch lädt uns dazu ein, uns in der Passionszeit mit einem unangenehmen Thema zu beschäftigen, nämlich mit der Schuld oder auch Lieblosigkeit, die es in unserem Leben immer wieder gibt. Man könnte auch sagen, mit den Schattenseiten, die es bei uns gibt. Wir sind eingeladen, da in dieser Zeit einmal drauf zu blicken. Das ist ja das Schöne im Kirchenjahr. Es gibt immer wieder Zeiten, wo man auch mal so ein bisschen gezwungen ist, sich mit negativen Dingen zu beschäftigen. Aber dann ist die Zeit auch irgendwann rum. Dann kommt Ostern und dann kann man auch mal sagen, jetzt freue ich mich. Schluss mit den ganzen Dunkelheiten. Und das finde ich eben auch das Schöne am Kirchenjahr. Schuld. Ich möchte mal so ein Bild Ihnen geben, stellen Sie sich vor, die Schuld wäre wie so, oder die Sünde wie so eine gewaltige Burg, gut geschützt mit großen Mauern und diese Burg ist irgendwo in uns drin. Und die Frage, wie gehen wir damit um? Man will natürlich am besten, dass es die nicht gibt. Aber wie geht man damit um? Wie gehen wir überhaupt mit Schuld um? Schuld einzugestehen ist eine schwierige Sache, weil wir uns dann klein und wertlos fühlen. Und deshalb versuchen wir das zu vermeiden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Schuld umzugehen. Man kann sie beschönigen. Man kann also die Burgmauer gelb, orange, so pink anmalen, sieht sie ein bisschen fröhlicher aus. Ändert aber an der Existenz der Burg nichts. Man kann es auch verdrängen und sagen, ach, ich tue einfach so, als wäre sie nicht da. Das ist so gerade ganz modern, so alternative Fakten nennt man das, ne? Wir nehmen es einfach nicht zur Kenntnis. Oder man schiebt es ab. Schuld kann man, das ist auch eine beliebte Methode, es auf Umstände und andere Menschen abzuschieben. Eigentlich dürfte diese Burg gar nicht bei mir drin stehen, die müsste bei dem da drüben stehen. Und dann gibt es auch die, die resigniert haben. Die sozusagen gesagt haben, lass mich auch mit in die Burg. Die immer nur noch gequält werden von ihrer Schuld, das Gewissen, das dauernd beißt. Und man hat resigniert, hat ja keinen Sinn, ich komme dagegen nicht an. Wie geht der Psalm mit Schuld um? Wie wird diese Burg belagert oder umzingelt? Dieser Psalm ist so aufgebaut, fängt an mit einer Bitte, dann kommt ein Sündenbekenntnis und dann kommt wieder eine Bitte. Also Bitte und Bekenntnis sind die beiden Weisen, wie der Psalm, dieser Psalmbeter, damit umgeht. Das heißt, er nimmt wirklich diese Schuld ernst. Sie wird nicht schön angemalt, sie wird nicht verdrängt, sie wird nicht abgeschoben auf andere, aber man resigniert auch nicht. Man will schon, das muss, dieses Problem muss gelöst werden. Bitte und Bekenntnis. Darin steckt auch die Erkenntnis, dass wir selber die Burg nicht erstürmen können. Sondern wir müssen ein Bündnis schließen mit einem Stärkeren, der diese Burg erobern kann. Daher diese Bitte, komm mir zu Hilfe, stürme diese Burg, damit sie überwunden werden kann. Bitte und Bekenntnis ist das, was von unserer Seite her möglich ist, mehr nicht. In unserem Psalm heißt es dann, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Bitte und Bekenntnis sind insofern auch was Schönes, weil sie Gott auch als Richter Recht geben. Es ist ja wichtig, dass Gott auch Richter ist, weil sonst werden die Täter am Schluss triumphieren und die Opfer werden für immer Opfer bleiben. Nein, es ist gut. Und dass man diesem Gott aber auch die Ehre gibt, indem man ehrlich sagt, ja, du, das ist jetzt deine Angelegenheit. Du musst jetzt etwas tun. Ich will es nicht verdrängen, wegschieben. Nein, ich leg's dir hin. Tu du da, wie du es für richtig hältst. Was ist eigentlich Schuld? In diesem Psalm, in dieser Luther-Übersetzung, finden sich zwei Begriffe für Schuld. Einmal Sünde und einmal Missetat. Wenn man es ins hebräische Original sozusagen hineinschaut, dann finden sich dort sogar drei Begriffe in unserem Psalm. Und jeder Begriff hat so einen bestimmten Schwerpunkt. Der eine Begriff hat so den Schwerpunkt, das Vergehen, also wenn man über eine rote Ampel fährt, das ist ein Vergehen. Oder am Anfang auch diese Geschichte, die erwähnt wird in der Überschrift David und Bathseba. Der David hat ja mit der Bathseba Ehebruch begangen und dann hat dann ihren Ehemann beseitigen lassen. Das Vergehen hier also ein Ehebruch. Das ist der Schwerpunkt bei dem einen Begriff im Hebräischen. Beim zweiten Begriff ist der Schwerpunkt liegt bei der Folge, die das hat. Zum Glück hat es häufig keine Folgen, wenn man mal ein bisschen über Rot über die Ampel fährt. Aber es könnte ja sein. Es könnte plötzlich ein Blitz aufleuchten und dann kommt irgendwie so ein schöner Brief mal zu Hause an und da muss man was zahlen oder kriegt irgendwelche netten Punkte. Oder im schlimmsten Fall kommt es sogar zu einem Unfall. Die Folgen eines Vergehens. Und der dritte Begriff, ja oder das, auch das ist möglich als Folge eines Vergehens, dass das Gewissen immer anschlägt. Dass zwar niemand es bemerkt hat, aber das Gewissen gibt keine Ruhe mehr. Und der dritte Begriff, der hat so diesen Schwerpunkt, die Schuld gegenüber dem, der die Ordnungen erlassen hat. Also bei David, klar, es ist Gott, er hat gegen zwei der zehn Gebote verstoßen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten. Das ist also die Sünde gegen Gott. Und David, dieser Beter, der bekennt ja dann auch hier, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Das ist nämlich das Entscheidende, dass die Sünde etwas ist, das sie auch vor Gott geschieht. Es gibt in der Bibel interessanterweise nur ganz selten die Formulierung Sünde gegenüber Menschen. In der Bibel wird Sünde eigentlich immer als etwas verstanden, was vor Gott geschieht. Im dritten Buch Mose, Kapitel 5, Vers 21 heißt es, wenn jemand sündigt und eine Verfehlung gegen Gott begeht, indem er seinem Nächsten etwas tut. Also man tut seinem Mitmenschen irgendwas Schlimmes und das ist gerade das Beunruhigende und Ernste an der Schuld. Das ist eben nicht eine Privatsache zwischen mir und meinem Nachbarn, sondern dass sie eben vor dem Schöpfer geschieht, vor dem Richter Gott geschieht. Dadurch bekommt die Schuld nochmal ein ganz anderes Gewicht. Und daher ist auch dieser ganze Psalm auf Gott ausgerichtet, wendet sich an ihn, bekennt vor ihm die Schuld. Schauen wir nun einmal, was das für ein Gott ist. Den drei Begriffen für Schuld werden drei wunderschöne Aussagen über Gott entgegengesetzt. Dass er nämlich gnädig ist, dass er ein Gott der Güte ist und voller Barmherzigkeit ist. Gnädig, das hat der David erlebt. Seine Schuld war eigentlich so schwer, dass darauf eigentlich zur damaligen Zeit die Todesstrafe stand. Ein Glück, dass er König war. Aber das Unfassbare ist, dass dem David tatsächlich von Gott vergeben wird. Kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Ist aber gut für uns. Wenn so ein Verbrecher und Lump wie David, wenn der neu anfangen darf, dann dürfen wir es erst recht. Es gibt also bei uns keine hoffnungslosen Fälle. Das muss man sich auch klar machen. Vielleicht gehören Sie auch zu den Menschen, die dauernd um ihre Schuld kreisen. Es gibt ja manche Christen, kommen da gar nicht mehr von weg. Da muss man klar sagen, schau mal diesen David. Der hat ein neues Leben angefangen, wurde sogar der Vorfahre des Messias. Unfassbar. Gnädiger Gott. Güte. Güte hat etwas mit Liebe zu tun. Dass Gott ein Gott ist, der von der Liebe bestimmt ist. Es ist auch ein Richtergott. Die Bibel richtet auch vom Zorn Gottes. Aber während der Zorn nicht immer da ist, ist die Liebe immer da. Auch im Zorn ist seine Liebe nicht abwesend. Und das ist gut zu wissen. Wenn Sie mit jemandem zornig sind, ist ein Unterschied, ob man weiß, das ist eigentlich ein Mensch, der auf meiner Seite steht, der zu mir gehört, oder ob es jemand ist, der mich fertig machen will. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ob ich wissen kann, auch sein Zorn ist nicht sein letztes Wort. Und dann dieser Begriff Barmherzigkeit. Das ist eigentlich so der wichtigste Begriff für Gott hier. Und im Hebräischen ist dieses Wort für Barmherzigkeit verwandt mit dem Wort, das Mutterschoß bedeutet. Also Gott ist ein Gott, der uns einlädt, sozusagen bei ihm auf dem Schoß zu sitzen. Also Gott als Mama, als liebevolle Mama. Als ein Ort, wo man hinfliehen kann. Gute Eltern zeichnen sich ja dadurch aus, dass Kinder, selbst wenn sie einen riesen Mist gebaut haben oder vielleicht wirklich was Schlimmes angestellt haben, sie trotzdem dahin fliehen können. Das heißt nicht, dass Eltern nicht auch viel zu ermahnen haben und zornig werden, ist ja klar, das kennen wir alle, die Eltern sind. Aber dass es doch letztlich ein Ort ist und bleibt, wo man hinfliehen kann. So wie der verlorene Sohn zu seinem Vater zurückkehrt, eigentlich weiß, kann eigentlich nicht mehr mein Vater sein und trotzdem, der nimmt ihn an, trotz seinem Blödsinn, den er angestellt hat, was er alles so angerichtet hat in seinem Leben. Und ich denke, das sollte auch bei uns Christen in der Erziehung auch so deutlich werden, trotz Ermahnung und Zorn, das gehört ja auch dazu, aber dass doch irgendwie auch deutlich wird, dass wir an einen barmherzigen Gott glauben, wo der letzte Ort, wo man noch hinfliehen kann. Und das finde ich ja auch das Erstaunliche an diesem Psalm, da leidet da jemand unter großer Schuld und da denkt man doch eigentlich, ja, da darf ich mich doch nicht an den Richter wenden, oh nee, bloß nicht. Aber genau das ist der richtige Ort, denn da ist diese Barmherzigkeit, da ist dieser Mutterschoß, wo man sich draufsetzen kann. Da steckt eine unglaubliche Hoffnung drin für unser Leben, für all diese Schattenseiten, die es in unserem Leben gibt. Auf diesen einen Vers, der weggelassen wurde im Gesangbuch, vielleicht weil man ihn den Normalchrist nicht zumuten kann, siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen, möchte ich doch noch kurz eingehen. Dieser Vers macht zunächst einmal deutlich, Sünde ist nicht nur eine Tat. Man kann sie nicht einfach wie eine Mistel vom Apfelbaum abschneiden und dann ist es wieder gut. Das geht leider nicht. Dieser Vers macht deutlich, die Sünde, die betrifft auch unser Sein. Das heißt, man kann sie nicht einfach rausoperieren, sie ist einfach da. Wir Menschen kommen auf die Welt, wir kommen in eine gefallene Welt, die von Schuld, Schicksal und Sterblichkeit geprägt ist. Und wir sind ein Teil davon. Wir kommen nicht als leeres Blatt auf die Welt. Und wenn sich alle kräftig anstrengen würde, gute Umstände, gute Erziehung, dann wird es ein perfekter Mensch. So ist es leider nicht. Die Psychologie, und ich denke, sie hat recht, sie weiß das, da kann ein Mensch noch so eine gute Erziehung gehabt haben. Jeder Mensch ist fähig zum Bösen und jeder Mensch ist fähig zur Lieblosigkeit, egal wie sein Leben verlaufen ist. Und immer wieder kommt das auch raus. Nein, wir brauchen eine grundlegende Erneuerung. Das ist auch der Grund, warum Jesus sterben muss. Sonst hätte er ja einfach was wegoperieren müssen. Aber die Sünde kann eben nicht einfach wie eine Burg einfach gestürmt werden, sondern diese Burg ist eben eine Burg, wo es immer wieder Ausfälle gibt. Die also sozusagen das ganze Land wird von dieser Burg negativ bestimmt. So wie eine Mafia, da denkt man, das ist ein ordentlicher Staat, läuft alles gut, aber der ganze Staat ist unterwandert. So ähnlich ist das. Und deshalb auch dieser unglaubliche Schrei, der in diesem Psalm steckt. Und dann auch diese große Bitte, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen Geist. Diese große Hoffnung, dass das doch mal vorbei ist, dass wir immer wieder auch uns mit diesen inneren Schatten auseinandersetzen müssen. Das ist der Blick in die Zukunft. Die Schuld liegt oft in der Vergangenheit und sie quält uns, bestimmt unsere Gegenwart. Und jetzt am Schluss dieses Psalms, dieser Blick in die Zukunft, bitte schenk doch, dass das mal aufhört. Dass wirklich diese ganze Burg und ihre Auswirkungen auf mein ganzes Leben und mein ganzes Sein, dass das wirklich einmal weg ist. Und Paulus sagt ja sogar, wir Christen sind in Christus eine neue Kreatur. Und dann wundert man sich manchmal, warum ist man da nicht so ein bisschen fehlerfreier? Ja, komisch. Man muss immer wieder um ein reines Herz und einen neuen Geist bitten. Zumindest solange wir noch in dieser Welt sind. Aber ich glaube, das ist auch gut so. Ein kleines Beispiel aus der Kirchengeschichte. In der frühen Kirchengeschichte, als die Christen noch eine Randgruppe waren, da gab es einzelne Christen, die sind modern, ganz modern, für Religionsfreiheit eingetreten. Sobald aber das Christentum Staatsreligion war, hörte man von solchen Sachen nichts mehr. Und das ist die Gefahr, die bei uns Christen steckt. So wie der Pharisäer in dieser Schriftlesung. Wenn wir jetzt wirklich heute schon fehlerlose Leute wären, dann hätten wir eine Art Zweiklassengesellschaft. Da wären wir immer voller Liebe, immer toll. Und dann werden wir zu solchen Pharisäern. Ja, so ein bisschen hochmütig. Und hochmütig, der Pharisäer wird erst hochmütig und dann blickt er. Deswegen ist es auch gut, dass noch ein paar über mir sitzen. Dann gucke ich nämlich nicht auf alle runter. Das macht nur eine gewisse Demut. Aber das ist die Gefahr von uns Christen. Und das hat man immer wieder gesehen. Wenn sie denken, sie wären was Besseres, dann fangen sie an, von oben nach unten zu blicken, statt von unten nach oben. Das, was Jesus seinen Jüngern eingebläut hat, zum Beispiel auch mit dieser Zeichenhandlung der Fußwaschung, dass ihr dienen sollt und nicht herrschen. Und insofern denke ich, ist es gut, dass wir mit dieser leider unangenehmen Spannung leben müssen, dass es Dinge gibt in unserem Leben, solche Burgen, die wahrscheinlich, solange wir leben, hier auf der Erde nie wirklich zertrümmert werden können. Vielleicht gibt es mal so kleine Burgen, die zertrümmert werden, aber es wird nie völlige Freiheit und völliger Frieden sein. Aber es wird kommen. Das ist die große, schöne Aussicht. Und immer wieder dürfen wir es auch merken in unserer Welt, dass wir immer wieder auch die Kraft haben, dem Bösen zu widerstehen. Auch das kann man in der Kirchengeschichte auch sehen, wie oft das geschehen ist, dass Christen die Kraft haben, auch unter Lebensgefahr dem Bösen entgegenzutreten und Gutes zu tun. Die Vergebung in unserem Psalm bleibt auch offen. Auch das ist ein bisschen unerfreulich. Man hätte so schön so einen Schlussvers noch, dir sind deine Sünden vergeben. Wenn wir Abendmahl feiern, ist das eigentlich immer ganz praktisch. Ich will es jetzt gar nicht schlecht machen, aber es ist einfach so, da gibt es so ein kleines Beichtteil, so ein stilles Gebet, da kann jeder, wenn er möchte, so was sagen, wo er schuldig geworden ist. Und dann komme ich und spreche ihm die Vergebung zu und dann ist es in 2 Minuten erledigt. Das ist bei diesem Psalm nicht so, es bleibt offen. Es ist eben die Einladung, einmal in dieser Passionszeit nicht immer gleich für alles Lösungen zu haben, sondern es auch ein bisschen auszuhalten, dass wir so sind, wie wir sind. Aber gerade mit diesem so sind, wie wir sind, jetzt diese Passionsgeschichte anzugucken und dann diese unfassbare Liebe zu entdecken, die sich in diesem Weg von Jesus zeigt. Und dass dann in unserem Leben auch Freude und Freiheit wächst und auch diese Gewissheit, ja, dieser barmherzige Gott, der mich einlädt, auf seinem Mutterschoß zu sitzen, der wird mich nicht im Stich lassen. Der wird diese Burgen zertrümmern und nicht mich. Und das ist gewisslich wahr. Amen. Das Lied 3.